Vor der Predigt möchte ich gern noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich, dass du nicht nur für uns gestorben bist am Kreuz, sondern wieder auferstanden bist, dass du in den Himmel gefahren bist, zur Rechten des Vaters sitzt und dass wir zu dir kommen dürfen im Gebet. Wir danken dir, dass du durch deinen Geist jetzt auch gegenwärtig unter uns bist und wir bitten dich für die Zeit des Hörens auf dein Wort, dass du uns die Herzen öffnest für das, was du uns zu sagen hast. Amen. Tust du gerne warten? Wahrscheinlich haben nicht so viele Leute das Warten als ihr Hobby. Und jetzt gibt es ja ganz unterschiedliches Warten. Das Warten auf den Bus, ich kenne das nicht so viel, weil ich mehr Auto fahre. Dann gibt es das Warten, das kennen diejenigen, die kleine Kinder haben, warten auf den Geburtstag, warten auf Weihnachten, wo mit ganz großer Vorfreude verbunden ist. Und dann gibt es auch das mühsame, das ärgerliche Warten. Das kennen wahrscheinlich auch einige von uns. Man hat im Internet irgendetwas bestellt und es kommt und kommt nicht an. Man schreibt eine E-Mail. Man wird vertröstet, man ruft an, man wird nochmal vertröstet und passieren tut nichts. Man hat eigentlich einen Rechtsanspruch auf die Sache, weil bezahlt hat man ja schon und dann ja, kommt der Ärger hervor. Jesus hat einmal eine Geschichte, ein Gleichnis erzählt, wo es auch ums Warten geht, wo jemand einen Rechtsanspruch auf eine Sache hatte und die Person hat regelrecht stürmen müssen, dass der Rechtsanspruch endlich zur Geltung gebracht wurde. Das ist das Gleichnis von der bittenden Witwe. Wir lesen davon in Lukas 18, die Verse 1 bis 8. Und Jesus möchte durch das Gleichnis uns etwas deutlich machen, nämlich etwas, das für uns nötig ist. Er will uns nicht auf etwas aufmerksam machen, was wichtig ist, sondern auf etwas, das nötig ist. Wir lesen Lukas 18, die Verse 1 bis 8. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Und er sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinem Menschen scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich dennoch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. Im griechischen Urtext steht für plagen und mir ein blaues Auge macht. Und der Herr sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen? Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden? Bevor wir zum Zielgedanken kommen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten, dass wir darin nicht nachlässig sein sollen, wollen wir ein bisschen das Gleichnis anschauen, wo Jesus hier sagt, die einzelnen Punkte, die Witwe, der ungerechte Richter, was das zu bedeuten hat. Und wir müssen uns zunächst vor Augen haben, dass die Witwen in der damaligen Zeit vor 2000 Jahren zur Zeit von Jesus nicht abgesichert waren durch die staatliche Fürsorge, so wie das bei uns hier ist, sondern in der Regel waren die Witwen schutzlose Personen. Und wenn eine Witwe nicht Angehörige aus ihrem Umfeld hatte, Kinder oder sonst vielleicht ein Schwager oder so, wo sich um sie gekümmert hat, dann war die Lage der Witwe aussichtslos. Sie war schutzlos der Situation ausgeliefert. Es war alles andere als leicht. Und jetzt, wenn es Leute gab, die gesehen haben, da ist eine Witwe, die hat keinen Beschützer. Und das waren böse Leute. Da konnten die Situation von der Witwe schamlos ausnutzen. Und genau das war bei der Witwe im Gleichnis der Fall. Sie hatte einen Widersacher und der hat es schamlos ausgenutzt, die Situation von der Witwe. Und der Richter in der Stadt, ja, der war eben nicht so toll. Der hätte ihr zwar helfen können, aber er wollte nicht. Wir sehen, die Lage der Witwe, die war alles andere als einfach. Jesus gebraucht das Bild von der Witwe, um die Situation von den Gläubigen in der Welt zu vergleichen. Dazu passt auch ganz gut, dass im Alten Testament Gott als ein Gott dargestellt wird, der ein Vater von den Weisen und ein Helfer von den Witwen ist. Also Gott hat die Weisen und die Witwen besonders in seinem Blickfeld. Und das passt dazu, dass die Witwe ein Bild für die Gläubigen in der Welt ist. Jesus bezeichnet die Gläubigen hier nicht als Gläubige, sondern als Auserwählte. Am Ende vom Gleichnis ist das der Fall. Und deshalb will ich kurz drauf eingehen, in einer Klammerbemerkung, auf die Auserwählung. Wie ist das mit der Auserwählung? Wählt Gott die einen aus, dass sie zu ihm gehören können, und die anderen wählt er nicht aus und die haben halt Pech gehabt? Ist das so oder wie haben wir das zu verstehen? Wenn das so wäre, da wäre Gott ein willkürlicher Gott. Aber Gott ist kein willkürlicher Gott. Und drum wird uns an anderer Stelle in der Bibel deutlich gemacht, dass wie das mit der Auserwählung zu verstehen ist, nämlich in Matthäus 22, da sagt Jesus, viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Und in dem Gleichnis, wo Jesus da macht er deutlich, Jesus ruft die vielen Menschen zu sich, er lädt sie zu sich ein, lädt zum Königsmahl, zu einem Festmahl ein. Und wer wird dort auserwählt genannt? Diejenigen, die der Einladung Gottes Folge leisten. Also berufen sind die vielen, auserwählt sind diejenigen, die Ja sagen zu der Einladung Gottes. Aber hier möchte ich einfach mal die Klammerbemerkung zumachen mit dem Hinweis, dass wenn du die Einladung Gottes angenommen hast, die Einladung, die Vergebung der Sünden in Anspruch zu nehmen, die Einladung, Kind Gottes zu werden, indem du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, dann gehörst du zu den Auserwählten Gottes. Hast du diese Einladung schon angenommen? Dann darfst du gewiss sein, ich bin ein Kind Gottes, ich gehöre zu den Auserwählten dazu. Doch ich möchte jetzt zurückkommen zu unserem Gleichnis. Und da macht Jesus ja den Vergleich, die Witwe, die gleicht uns als Gläubigen. Und jetzt können wir uns fragen, ja, leiden wir Gläubige tatsächlich so in unserer Welt? Die meisten von uns sind keine Witwen. Und die meisten von uns, denen geht es finanziell gut. Und selbst diejenigen, denen es nicht finanziell gut geht, die von der AHV leben müssen und nur die AHV. Immerhin hat man die AHV, wir haben ein Dach über den Kopf. Und jetzt ist es so, wir leben hier in der Schweiz in einem Rechtsstaat, wo man auch, ja, meistens funktioniert es auch mit dem Rechtssystem, wo man auch die Rechtsansprüche irgendwie geltend machen kann. Es gibt viele Länder, wo das nicht der Fall ist, wo Christenverfolgung herrscht, wo das Recht gebeugt wird, auch wenn man es hätte. Bei uns hier in der Schweiz, da herrscht doch Frieden, da herrscht Wohlstand, da herrscht Religionsfreiheit. Oberflächlich müssen wir doch sagen, passt das Gleichnis gar nicht zu unserem Leben als Gläubige hier in dieser schönen Schweiz. Und doch, wenn wir unser Leben nicht einfach oberflächlich anschauen, sondern auch aus geistlicher Perspektive betrachten, müssen wir zum Schluss kommen, doch, das passt hervorragend auch auf unser Leben als Christen hier in der Schweiz. Denn auch unser Recht als Gläubige wird gebeugt. Das wird schamlos gebeugt. Es wird so getan, als ob es das gar nicht gäbe. Und jetzt rede ich nicht von dem menschlichen Recht, wo in den Gesetzbüchern geschrieben steht, sondern ich rede von dem geistlichen Recht. Der Anspruch, das Recht, wo wir als Kinder Gottes haben. Und ich rede von dem Widersacher, der nicht ein Mensch ist, sondern ein geistlicher Widersacher vom Teufel. Der Teufel ist ja unser großer Widersacher. In 1. Petrus 5, Vers 8, da lesen wir Folgendes. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Als Kinder Gottes haben wir verschiedene Rechtsansprüche bei Gott. Wir haben sogar einen Anwalt, der sich für uns verwendet. Wir haben es in der Einleitung gehört. Jesus Christus ist unser Fürsprecher, der uns bei Gott vertritt. Und der Teufel, der Widersacher, der kommt und sagt, ne, das Recht, wo du als Kind Gottes hast, gilt gar nicht. Und dann tut der Teufel uns verklagen und uns versuchen, die Rechtsansprüche wegzunehmen. Was sind die Rechtsansprüche, die wir als Kinder Gottes haben? Ganz klar, der erste Rechtsanspruch, den wir als Kind Gottes haben, ist, dass wir zu unserem Vater im Himmel gehen können. Übrigens, ganz interessant, direkt vor dem Vers 8 steht der Vers 7. Wer weiß, was da steht? Da steht Folgendes. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das ist ein Rechtsanspruch, den wir als Kinder Gottes haben dürfen. Und jetzt kommt der Teufel. Der Teufel kennt ja auch den Satz, dass das unser Rechtsanspruch ist, aber der tut den irgendwie so wegwischen. Er tut so, als ob dieser Rechtsanspruch gar nicht gelten wird. Und was macht der Teufel bei uns? Der Teufel kommt zu uns und tut diesen Satz ein bisschen verändern. Alle eure Sorgen werft auf ihn, aber dann schau zu, wie du dir selber helfen kannst. Also das macht der Teufel. Er verändert diesen Satz. Beten kannst du schon, aber Vertrauen, dass er für dich sorgt, das ist ziemlich unsicher. Und dann muss man halt wieder für sich selbst sorgen. Als Kind Gottes darfst du das Vertrauen haben, Gott möchte für dich sorgen. Und der Teufel, der kommt und sagt, nein, als Kind Gottes kannst du zwar beten, aber musst trotzdem für dich selber sorgen und zieht das in Zweifel. Eine zweite Sache, wo wir einen Rechtsanspruch haben durch den Glauben an Jesus und der Teufel überhaupt nicht will, dass wir diesen beachten. Und dieser Rechtsanspruch ist, dass wir als Kinder Gottes durch das Erlösungswerk von Jesus Christus befreit sind von der Macht der Sünde. Wir haben durch den Tod von Jesus, dadurch, dass wir das angenommen haben, Vergebung von den Sünden. Aber gleichzeitig hat Jesus uns auch befreit von der Herrschaft, von dem Machtanspruch der Sünde. Und weil Jesus uns davon befreit hat, weil wir nicht mehr Knechte der Sünde sind, können wir auch der Sünde mit einem Nein begegnen. Und jetzt kommt der Teufel daher, versucht uns zur Sünde. Manchmal fallen wir auch drauf rein und dann fallen wir und sündigen. Und dann ist es so, dass der Teufel, wenn wir gefallen sind, dass wir, wenn wir da unten liegen, dass er uns da fesseln will. Er will uns da verstricken in der Sünde. Vielleicht ist es bei den einen mit Internetseiten, die unsere Gedanken verunreinigen und jetzt die Fantasie verunreinigen. Da ist man mal gefallen und dann ist man plötzlich verstrickt darin. Und dann kommt der Teufel und sagt, schau, bist halt kein guter Christ. Du hast dich schon angestrengt, nicht die Seiten zu besuchen, aber ja, jetzt ist es halt so. Und dann sind wir wie gefangen und da kommen wir irgendwie nicht raus. Und der Teufel sagt, ja, da kommst du nicht raus, bist halt süchtig. Bei den einen ist es überhaupt nicht das Internet das Problem, sondern das Mundwerk, weil man so gut negativ über andere Leute reden kann. Und man hat sich schon mal vorgenommen, aber irgendwie klappt das nicht. Und der Teufel, der versucht, uns als Gefangener von der Sünde zu halten, der sagt, schau, bist halt ein Knecht von der Sünde. Wie macht der Teufel das? Einmal, indem er sagt, die Sünde ist ja gar nicht so schlimm. Das machen ja alle. Und dann versuchen wir, die Sünde in unseren Gedanken schön zu reden. Auf die Weise versucht es der Teufel. Auf der anderen Seite macht es der Teufel dadurch, dass er uns niederhalten will und sagen will, schau, bist halt ein Versager und uns zur Resignation, zum Aufstehen bewegen will. Dabei hat doch Jesus uns befreit von der Sünde, von dem Machtanspruch der Sünde. Wir müssen der Sünde nicht mehr gehorchen, sondern durch Jesus können wir auch der Sünde mit einem Nein begegnen. Nicht aus eigener Kraft, sondern durch Jesus. Und da will der Teufel uns wie diesen Anspruch wegwischen. Eine dritte Sache, wie der Teufel uns um unser Recht bringen will. Das ist Folgendes. Als Kinder, da haben wir die Verheißung vom himmlischen Erbe. Wir sind Erben Gottes. Und wenn wir vor Augen haben, was das eigentlich für ein riesengroßer Rechtsanspruch ist, was das für ein großer Reichtum ist, dann ist uns klar, wir müssen nicht als oberstes Lebensziel in unserem Leben haben, die schönsten Klamotten, das schönste Handy, das schönste Auto, das schönste Haus zu haben. Aber der Teufel, der kommt her und sagt, oh, der Rechtsanspruch da mit dem Himmel, was du da hast, das ist überhaupt nicht so was Großes, sondern ja, das ist irgendwas, es kommt ja erst nach dem Tod. Du brauchst das, was vor Augen ist. Das schöne Auto, das schöne Handy, die teuren Klamotten, das schöne Haus und tu alles dran, dass du das Schöne hier auf der Erde hast. Und schon passiert, dass wir vom Neid beherrscht werden und wir um uns selber kreisen, dass wir selber immer mehr haben müssen. Und der Teufel bringt uns um den Blick auf unser wunderbares Erbe und noch um etwas bringt uns der Teufel. Nämlich, wir sind ja von Gott reich gesegnet hier in diesem Leben, um ein Segen für andere Menschen zu sein. Und wir haben auch einen Lohn bei Gott in der Ewigkeit. Und indem wir nur noch um uns selber sorgen, bringt uns der Teufel um diesen Lohn, um diese Frucht in der Ewigkeit. Und da versucht der Teufel uns diesen Rechtsanspruch, den wir als Kinder Gottes doch haben, womit uns Gott beschenken will, streitig zu machen. Jesus hat dieses Gleichnis von der Witwe erzählt. Warum? Um uns zum inständigen Gebet zu animieren. Jesus malt uns vor Augen einmal die Witwe, aber dann auch den gottlosen Richter. Und dieser gottlose Richter, der hat der Witwe geholfen auf das ständige Drängen der Frau hin. Und jetzt sagt Jesus, ihr habt nicht mit einem gottlosen Richter zu tun, sondern ihr habt mit Gott zu tun. Und wie ist Gott? Gott ist ein liebender Gott. Dazu hat er seinen Sohn auf die Welt gegeben. Gott stellt uns einen Anwalt bei ihm zur Verfügung, der sich für uns einsetzt bei ihm. Und dieser liebende Gott, er ist auch allmächtig, er kann uns helfen. Und jetzt sagt Jesus, betet doch. Ihr seid diesem Widersacher, dem Teufel, ausgesetzt in eurem Leben, der nicht will, dass ihr als Kinder Gottes in dieser Welt lebt. Und damit ihr vor diesem Widersacher bestehen könnt, müsst ihr nur eins tun, nämlich beten. Beten. Beständig vor Gott kommen, wenn die Sorgen in unserem Leben da sind. Lasst uns bei Gott stürmen bei den Sorgen. Ihr wisst, wie das geht, oder? Da kommt nämlich die Sorge. Die Sorgen kommen meistens ungefragt. Die fragen nicht artig, darf ich bei euch eintreten? Die kommen ungefragt in unser Leben hinein und dann sind die Sorgen da, dann dreht es bei uns. Und wie gehen wir damit um? Wir gehen zu Gott, sagen unsere Sorge bei Gott. Und dann lassen wir die bei Gott und die Sorge kommt nicht mehr, oder? Nee, die Sorge kommt ein paar Stunden später wieder oder am nächsten Tag. Und dann gehen wir wieder zu Gott. Und dann kommt die Sorge wieder, dann gehen wir wieder zu Gott. Immer wieder zu Gott kommen wir mit der Sorge. Das heißt, bei Gott stürmen. Und Jesus animiert uns dazu, wenn uns die Sorge, was für eine Sorge das auch immer sein mag bei uns, dann lasst uns bei Gott stürmen, so lange, bis Gott seine Verheißungen wahrmacht und wir ihm danken können, dass er für uns gesorgt hat. Und genauso wollen wir das auch handhaben mit der Sünde, wenn wir in eine Sünde gefallen sind, vielleicht mit einer gewissen Sünde auch zu kämpfen haben. Da wollen wir bei Gott stürmen. Einmal wollen wir die Sünde bekennen und Gott dann danken für die Sündenvergebung. Und wenn wir mit derselben Sünde immer wieder zu kämpfen haben, wenn der Teufel uns versucht, da unten irgendwie zu fesseln, uns gefangen zu nehmen in der Sünde, da wollen wir nicht einfach aufgeben und sagen, ich kann es halt nicht. Wir können es nämlich wirklich nicht, sondern wir können es nur mit Jesus. Jesus kann uns davon befreien, weil er den Machtanspruch der Sünde gebrochen hat. Und darum wollen wir, wenn wir mit einer Sünde zu kämpfen haben, immer wieder zu Jesus gehen, bei ihm stürmen. Vielleicht ist es auch mal gut, eine Seelsorge dann zur Seite zu nehmen. Übrigens ist ganz interessant, was in Sprüche 24, Vers 16 steht. Da lesen wir nämlich, was einen Gerechten ausmacht. Ein Gerechter, der zeichnet sich nicht dadurch aus, dass er fällt, dass er immer wieder fällt, sondern in Sprüche 24, Vers 16, da heißt, der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Indem wir auf Jesus schauen. Der Gerechte ist ein Stehaufmännchen. Und das wollen wir sein. Indem wir immer wieder auf Jesus schauen und ihm um Hilfe bitten, wenn wir gefallen sind. Und das gilt auch, wenn es in unserem Leben zu Prioritätsverschiebung gekommen sind. Wenn wir merken, irgendeine irdische Sache, der irdische Reichtum, das ist mir plötzlich wichtig geworden. Und ja, das Himmelreich, dass Gott mich auch brauchen kann als Segensträger in der Welt, das ist irgendwie zweitrangig geworden. Da wollen wir auch zu Jesus kommen und sagen, Herr Jesus, tut mir leid für die Prioritätenverschiebung. Du sollst wieder ganz neu Nummer eins sein. Und dann wollen wir stürmen bei Gott. Wie wollen wir stürmen bei Gott? Indem wir Tag für Tag, am besten jeden Tag den Morgen so starten mit Stürmen bei Gott. Herr Jesus, hier bin ich. Gebrauche du mich mit dem, was ich bin, mit dem, was ich habe, als dein Werkzeug in dieser Welt. Und wisst ihr, was passiert, wenn wir so bei Stürmen bei Gott? Da erhört er uns auch unser Gebet, er verschafft uns Recht. Er gebraucht uns als seine Werkzeuge, dass wir ein Segen sein können in dieser Welt. Er freut sich, wenn wir bei uns stürmen. Also wir Eltern, wir haben es nicht so gern, wenn die Kinder ständig bei uns stürmen. Aber Gott, er freut sich, wenn wir bei ihm stürmen. Also das zeigt einfach, dass Gott ein wunderbarer Vater ist. Gott will, dass wir alle Zeit beten, hier auf der Erde, wo wir angefochten sind, wo der Teufel uns die Vorrechte als Kinder Gottes rauben will. Und jetzt können wir uns fragen, wenn wir ans Ende vom Gleichnis anschauen, wenn wir das Ende vom Gleichnis anschauen, da sagt Jesus ja, dass Gott seinen Auserwählten schnell Recht schaffen will. Ist das nicht ein Widerspruch? Stürmen, also da braucht man lange Zeit, Wartezeiten muss man aushalten und schnell Recht schaffen. Nun, das ist eine gewisse Spannung hier, das können wir gar nicht so leugnen. Doch diese Spannung, die löst sich auf, wenn wir eins beachten. Dieses schnelle Recht schaffen verbindet Jesus nicht mit dem Stürmen bei Gott, das alle Zeit beten, sondern das verbindet er mit seiner Wiederkunft. Wenn der Sohn des Menschen wiederkommt, wird er Glauben finden. Damit ist es verbunden. Und wenn Jesus wiederkommt, dann wird was passieren? Da wird er den Teufel und seinen Widersacher schnell binden. Also das wird dann blitzschnell gehen, dass der Teufel gebunden ist und Jesus uns Recht schafft und sichtbar werden wird, all die Vorrechte, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Jetzt haben wir diese Vorrechte von den Kindern Gottes in angefochtener Weise, in verborgener Weise. Aber wenn Jesus kommt, dann wird es blitzschnell gehen und es wird sichtbar werden, wie wunderbar das ist, ein Kind Gottes zu sein mit all den Vorrechten. Doch viel entscheidender, wie zu wissen ist, das kommt mal schnell, ist für uns heute, was Jesus am Schluss sagt, diese Frage. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch Glauben finden auf Erden? Um es persönlich zu machen, bist du ein Stürmi? Also Glauben ist, Stürmi ist ein anderer Ausdruck für ein glaubender Beter zu sein. Bist du ein Stürmi bei Gott? Bestürmst du ihn mit deinen Sorgen und vertraust, er wird sorgen? Wenn du in Sünde gefallen bist, suchst du Jesus als Sündenheiland aus? Bist du ein Stürmi? Wenn du mit einer Sünde zu kämpfen hast, und Jesus, er will dir helfen, dass du auch der Sünde mit einem Nein begegnen kannst. Und bist du ein Stürmi dann, wenn es darum geht, ein Segen zu sein in dieser Welt, bittest du Gott täglich darum, gebrauch du mich, um deine Licht in dieser Welt sichtbar zu machen, dass Frucht für die Ewigkeit entsteht. Gott will, dass bei uns die Vorrechte der Kinder Gottes sichtbar werden. Die wollen wir uns vom Widersacher nicht rauben lassen. Und deshalb lasst uns als gläubige Stürmis bei Gott sein. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich für dein Erlösungswerk, dass du für uns gestorben und auferstanden bist, dass du zu Rechten Gottes als Fürsprecher für uns sitzt, damit wir Kinder Gottes sein dürfen. Und jetzt bitten wir dich, dass gerade das Kinder Gottes sein bei uns auch sichtbar werden kann, immer mehr sichtbar werden kann, so lange, bis du wiederkommst und es dann in vollendeter Weise sein kann. Du siehst, was in unserem Leben ist, was dem dagegen kämpft, der Teufel, der mit den Sorgen, der mit der Sünde, der mit dem Reichtum der Welt uns davon abhalten will, als Kinder Gottes sichtbar zu werden. Aber wir dürfen zu dir kommen, der du der Anfänger und Vollender des Glaubens bist. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass ja, das immer mehr sichtbar werden kann. Das Vorrecht der Kinder Gottes, wo du für uns erwirkt hast. Amen.